Soziale Medien werden ja immer beliebter bei allen Generationen, auch bei den Älteren. So wird WhatsApp gerne für die Familienkommunikation benutzt, weil eben alles schneller, spontaner geht. Die Kommunikationswege sind verkürzt und direkter und Eltern und Kinder können sich jetzt jederzeit anschreiben. Ja, Nachteile sind davon aber, dass man sich gegenseitig kontrollieren kann. Man sieht ja immer, wenn der andere online ist oder wenn man die Nachricht gelesen hat. Außerdem kann WhatsApp auch echte Gespräche keinesfalls ersetzen. Keiner will ja "Scheiße, Opa ist gestorben" bei WhatsApp lesen müssen.
An diesem Beispiel sieht man, wie allgegenwärtig soziale Medien in unserem Alltag geworden sind. Und über soziale Medien und Netzwerke und ihren Einfluss auf unseren Alltag, auf Gesellschaft und Politik, damit wollen wir jetzt mit Professor Dr. Martin Geißler sprechen. Er ist Medienexperte und Dozent für Computerspiel und Medienpädagogik an der Fachhochschule in Jena. Schönen guten Tag, Martin.
Hallo.
Ja, also, wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du sagst, ich beschäftige mich jetzt grundsätzlich mit Medien?
Wie bin ich dazu gekommen? Also, ich meine, gut, jeder hat seine persönliche Herangehensweise und ich habe ja die Ausbildung als Sozialarbeiter, Sozialpädagoge. Insofern habe ich diesen Schlag irgendwie auch weg. Ein bisschen weiter weg da, zurück jetzt auch noch in die Kunstschiene, und das waren zwei Säulen, die mich dann mehr oder weniger dazu animiert haben, irgendwann natürlich die Medienproduktion auch zu besuchen. Und nach 3-4 Jahren der Praxis in diesem Bereich habe ich mich dann irgendwann versucht, selbstständig zu machen als Medienpädagoge, bei verschiedenen Institutionen mitgearbeitet und dann mit einem Kollegen das Institut für Computerspiel Spawnpoint gegründet, das sich ausschließlich mit Computerspielen und Medienpädagogik beschäftigt, und das ist sehr schnell sehr groß geworden, und insofern hat sich dann diese Profession weiterentwickelt. Da kam noch die Promotion dazu und so kam eins zum anderen. So richtige Entscheidung war das eigentlich gar nicht, so eine Zielstellung hatte ich da eigentlich gar nicht. Das war ein Schritt nach dem anderen und tja, zur Zeit bin ich gerade mal hier an der Stelle.
Also war das dann auch mit Spawnpoint, war dann auch so ein ausschlaggebender Punkt, dass du dann von dir sagst, du machst das jetzt zu deinem beruflichen Mittelpunkt?
Naja, das war ein Versuch, ganz genau. Dass der damals so gut funktioniert hat, war eigentlich nicht abzusehen. Das heißt, wir waren mit einem anderen Institut in Deutschland eigentlich, ich sag mal, zweizigartig. Was anderes neben uns beiden gab es eigentlich nicht. Das andere Institut ist in Köln angesiedelt. Und es war dann doch ganz erstaunlich, wie viele Aufträge man eigentlich bekommen hat, wie innovativ das Ganze war und auch anerkannt wurde. Und insofern wurde es dann einfach zunehmend zum Beruf, wobei ich dann klar sagen muss, dass mir die anderen Bereiche der kulturellen Bildung, also sprich das Theater, spielen, das Kabarett, die Malerei, die Fotografie, die Videoarbeit nach wie vor sehr liegen, und ich versuche meinen Arbeitsbereich immer so ein bisschen auch mal zu verschieben im Fokus, also mal sich mit dem ganz, ganz Konkreten und Einzelnen zu beschäftigen, mal mit dem Weiten zu beschäftigen, und das Interessante ist, wenn man sich dann von dem Weiten mit dem Konkreten beschäftigt, dann merkt man, dass man sich mit dem Konkreten dann wiederum mit dem Weiten beschäftigen kann. Das Ganze hat so ein bisschen die Form eines dieses Diablos, mit dem man ja auch spielt. Kann. Das heißt also, man ist sowohl im Allgemeinen wie auch im Speziellen unterwegs, wenn man so ein computerspielpädagogisches Projekt macht beispielsweise, mit einer sehr kleinen Zielgruppe, mit einer sehr speziellen Aufgabenstellung, dann merkt man, wie viele Kompetenzbereiche hier wieder mit einfließen, die man auch in anderen Kulturprojekten abdecken könnte. Ob das dann halt eben die Malerei, das Theaterspielen oder sonst was ist. Aber wir arbeiten als Sozialarbeiter immer lebensweltorientiert, und insofern muss ich einfach schauen, was interessiert diejenigen, die vor mir sitzen. Und das ist heute ganz oft das Medium, das ist heute ganz oft das Computerspiel.
Das kam ja dann auch dazu, dass du diesen Studiengang mitentworfen hast, Spiel Medienpädagogik. Wie kam es jetzt direkt dazu, dass du sagst, jetzt kommt dieser Studiengang zustande, und worum geht es darin konkret?
Ja, also die Idee dazu ist relativ alt. Also die stammt aus dem Jahr 2008, wo wir gesagt haben, mit der Fachhochschule Erfurt gemeinsam versuchen wir eine Weiterbildung auf den Weg zu bringen. Das war ein relativ langfristiger Konzept, das Prozess, dass man gesagt hat, wir entwerfen dieses Konzept und gucken mal nach, wie das aussehen könnte. Und es hat leider damals im ersten Anlauf nicht funktioniert, ganz einfach, weil wir da wahrscheinlich noch zu speziell waren, ein zu kleines Curriculum erstellt haben mit einem zu speziellen Fokus. Und eine Weile danach, jetzt war ich an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, gab es wieder die Gelegenheit, wo man einfach gesagt hat, hey, wir wollen uns breiter aufstellen, wir wollen uns spezieller aufstellen, wir wollen einfach schauen, was könnte in Zukunft ein Bedarf sein, und einen Studiengang in dieser Perspektive, einen weiterbildenden Masterstudiengang dieser Perspektive ist so, auch wenn das Gebiet der Medienpädagogik doch mittlerweile relativ breit aufgestellt ist, in Deutschland wenig zu finden. Ja, es gibt ein paar Hochschulen, an denen man um die Ecke quasi auch Medienpädagogik studieren kann, aber konkret die Mischung Spielpädagogik, Medienpädagogik, also im weitesten Sinne auch Computerspielpädagogik, selbst wenn es den Begriff nicht gibt. Das ist doch relativ selten. Auch hier gibt es noch einen weiteren Studiengang, der in eine ähnliche Richtung geht. Und insofern erhoffen wir uns hier ganz gute Erfolge. Der startet hier erst im April 2017. Also insofern sind alle Interessierte herzlich aufgerufen, mal auf die Seite der Ernst-Haber-Hochschule Fachbereich Sozialwesen zu schauen und sich dort quasi das Angebot mal näher zu betrachten.
Und wieso ist für dich wichtig, sich mit Medien und Computerspielen wissenschaftlich auseinanderzusetzen?
Naja, wissenschaftlich ist immer die Frage. Also wie gesagt, als Sozialarbeiter schauen wir natürlich erstmal, was machen die Leute eigentlich mit dem Medium? Das heißt, wir analysieren ganz viel. Wissenschaft muss sich manchmal natürlich auch die Frage stellen, inwieweit wir etwas drüber stülpen, also inwieweit wir etwas erforschen, das vielleicht lebensweltfern ist. Also gerade technologische Wissenschaften haben es da manchmal so ein bisschen schwer. Wir entwickeln irgendwas und schauen doch mal nach, wie es in der Öffentlichkeit ankommt. Da haben wir das große Glück, dass wir mehr oder weniger das aufgreifen, was schon existiert. Wir hängen dadurch jetzt immer ein bisschen hinterher, aber sind wir ganz ehrlich, die Spannbreite zwischen demjenigen, was Kinder und Jugendliche derzeit machen und dem, was beispielsweise Pädagogen im weitesten Kontext, Sozialarbeiter, Lehrer etc. treiben und dem, was vielleicht auch manche Großeltern und Eltern über dieses soziale Feld wissen, diese Spannung ist nach wie vor sehr, sehr groß und da brauchen wir eine Vermittlungsarbeit. Das ist im Prinzip Kommunikationsarbeit und wenn wir als Sozialarbeiter beispielsweise oder auch als Medienpädagogen sagen wollen, wir suchen danach nach Kompetenzen zu schulen, also gar nicht defizitär denken, also gar nicht im Sinne von, ich muss Leute bewahren, ich muss Leute beschützen, ich muss aufpassen, dass sie nicht gewalttätig werden oder süchtig werden oder sonst irgendwas, wobei das im Sinne des Jugendmedienschutzes ein wichtiger Aspekt ist. Aber vorher kann ich noch schauen, was kann ich hier eigentlich aufgreifen, welche Impulse gibt es dort und damit ich das vernünftig mache, damit dann Projekte entstehen, die auch Hand und Fuß haben, die diese Kompetenzen, die sie erreichen wollen, auch tatsächlich erreichen. Dazu braucht es dann wieder die Wissenschaft, die einfach danach guckt, was ist eine richtige Methodik, was ist eine richtige Didaktik, wie erreiche ich die Leute, wie evaluiere ich das Ganze auch so, dass ich nachvollziehen kann, ob denn mein Ziel auch erreicht wurde und bis zum ganz, ganz Kleinen, also wie gehe ich eigentlich auf Kinder und Jugendliche zu, auf Erwachsene zu, selbst diejenigen, die Medien ablehnen, muss ich irgendwo abholen, wenn ich denen immer nur vom Kopf knalle, ihr seid doch dumm, ihr wisst nichts Bescheid, dann erreiche ich die auch nicht, dann rennen die mir auch weg und wieder habe ich Brücken eingerissen statt gebaut, also braucht man hier doch ziemlich viel Feingefühl und das ist ziemlich aufwendig und insofern allemal ein Studiengang wert.
Laut Wikipedia beherbergt ein soziales Netzwerk eine Online-Community und Benutzer können da über soziale Netzwerke miteinander kommunizieren und teilweise im virtuellen Raum auch interagieren. Wie siehst du jetzt die Verbindung zwischen sozialen Netzwerken und Computerspielen? Können Online-Games jetzt auch so eine Art soziale Netzwerk sein?
Ja, was das können, sind es. Also auf verschiedenen Ebenen. Also, da können wir mal zurückgehen und da können wir verschiedene Kategorien aufmachen. Es ist natürlich immer wieder die Frage, was macht der einzelne Spieler eigentlich mit dem Computerspiel? Wir können mal drei Begriffe aus dem Alltag versuchen aufzugreifen oder das versuchen zu skizzieren, auch wenn es so einfach auf gar keinen Fall ist. Nehmen wir mal die drei Begriffe Gesellschaft, Gemeinschaft und Gruppe. Also, wenn ich die Gamer-Gemeinde als große Masse ansehe, dann könnten wir hier eigentlich von einer Gemeinschaft sprechen. Von einer Gesellschaft sprechen. Diese Gesellschaft verbindet erstmal eigentlich nicht so wahnsinnig viel miteinander. Das heißt, die kennen sich persönlich höchstwahrscheinlich nicht. Die kennen vielleicht auch nicht alle dasselbe Spiel, beziehungsweise spielen sie nicht alle dasselbe Spiel, aber sie sind dennoch irgendwie eine Art von eingeschworener Gemeinde. Auf sie fällt das gleiche Klischee. Also alle Gamer sind irgendwie dick, doof und Nerds und so weiter und so fort. Sie beschäftigen sich mit denselben Technologien, PC und verschiedene Konsolen etc. Sie kennen wahrscheinlich irgendwelche Fähigkeiten, ob das jetzt die Tastaturbelegung oder der Controller oder sonst irgendwas ist. Das heißt, eine Art von subtilem Wissen vereint sie. Vielleicht besuchen sie auch dieselben Webseiten, vielleicht gehen sie in dieselben Geschäfte etc. Aber diese Art von gesellschaftlichem Konstrukt ist natürlich noch nicht sehr kohärent, noch nicht sehr dicht. Und trotzdem haben wir es schon mit einer Art sozialer, wenn auch nicht dichter sozialer Gruppe zu tun. Nehmen wir den zweiten Begriff, der Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft wiederum wären jetzt beispielsweise, analog auf die Computerspiele bezogen, die Leute, die ein bestimmtes Computerspiel spielen oder vielleicht ein bestimmtes Genre spielen. Die verbindet schon wieder ein bisschen mehr miteinander. Das heißt, die kennen bestimmte Szenenworte, die grenzen sich vielleicht auch ab gegenüber anderen Szenen. Die verstehen beim E-Sport zum Beispiel, welche Regularien dahinter liegen. Die kennen sich vielleicht durch öffentliche Server dann doch, obwohl sie natürlich noch keine Freunde sind miteinander. Also hier haben wir es schon, wenn man so möchte, mit einer Art von analog Dorfgemeinschaft zu tun. Man mag vielleicht nicht jeden von diesen Leuten, man kennt vielleicht auch nicht jeden richtig gut, aber man ist schon eine etwas dichtere Geschichte. Und dann haben wir natürlich noch die Gruppe, vielleicht sogar die soziale Gruppe, die ja aus wissenschaftlicher Perspektive bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Also die soziale Gruppe als die primäre Gruppe ist eigentlich die Gruppe, wo ich sowohl Wissen als auch Emotionen ausleben kann. Meistens ist das die Familie. Nun will ich nicht in Konflikt mit dem Familienbegriff kommen, aber wenn wir uns beispielsweise einen Clan oder eine Gilde anschauen, also Spieler eines bestimmten Computerspiels, die sich zusammengeschlossen haben, um eben dieses Computerspiel regelmäßig zu spielen, die sich dann über Teamspeak oder verschiedene andere Medien dann eben auch auditiv austauschen, die sich unter Umständen auch treffen, zu Clan-Treffen etc., die vielleicht gemeinsam auf die Gamescom fahren, was auch immer, die können, wenn sie denn das möchten, eine sehr, sehr dichte Gruppe darstellen. Die können sich auf verschiedenen Ebenen kennenlernen, auf der Fantasieebene, auf der Wunschebene, auf der Realitätsebene. Und wenn die das alles tatsächlich tun, dann kann ein Bündnis entstehen, das wirklich so intensiv ist, dass wir hier eigentlich wirklich analog von Freundschaften sprechen können. Vielleicht sogar so tiefe Freundschaften, dass sie die im Alltag, naja, nicht ersetzen, auf gar keinen Fall, aber zu Freundschaften des Alltags werden. Ganz einfach, indem ich hier sage, den Menschen, den kenne ich in- und auswendig. Ich habe mit dem Krisen durchlebt, ich habe mit dem Höhepunkte durchlebt und insofern kenne ich diesen Menschen so gut, dass ich sage, der gehört definitiv zu meinem inneren sozialen Kern. Also, ich suche mir eigentlich selbst aus, welche Art von Sozialität ich hier genieße, ob das nur Information ist oder ob das eine Art von Ersatzfamilie ist. Das bestimmt der User letzten Endes selbst.
Wie ist denn dein persönlicher Zugang zu sozialen Netzwerken? Wie nutzt du soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Co.?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass ich auch im Rahmen meiner Anstellung an der Ernst-Abbe-Hochschule immer wieder gefragt werde, ob ich denn auch auf diesen sozialen Medien zu finden bin. Und ja, bin ich. Und ganz einfach, weil das dann irgendwann mal auch ein Raum wird, bei dem man beispielsweise dann mit Studierenden sich dann doch trifft. Man kann sich ja überlegen, ne? Lehne ich das ab? Muss sich jeder Lehrer eigentlich überlegen. Lehne ich jetzt diese Freundschaftsanfragen, so skurril dieses Wort in dem Moment ist, ab oder ziehe ich durch? Ich habe mich irgendwann mal entschieden, Facebook beispielsweise für mich als Arbeitsmedium zu verstehen. Das heißt, ich bin dort mit ganz, ganz vielen Kollegen bundesweit verknüpft. Dadurch hält man sich natürlich auch, was Informationen angeht, super aktuell. Also ich fahre mehr oder weniger sofort, wo eine spannende Tagung ist. Selbst wenn ich auf die Tagung nicht fahren kann, kriege ich quasi die Hälfte davon mit, weil andere was posten. Ich kriege mit, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt und so weiter und so fort. Es ist insofern ein spannendes Arbeitsmedium und natürlich kann ich diese Art von Ebene dann auch mit Leuten teilen, die jetzt so dicht nicht an mir dran sind. Also ich bin nicht der sein Mittagessen fotografiert oder sonst irgendwas. Ja, es gibt immer auch mal wieder Posts, die dann doch ein bisschen was vom privaten Leben blicken lassen, aber ehrlich gesagt suche ich mir dann schon ganz genau aus, was das ist. Also insofern bin ich wahrscheinlich nicht der Otto-Normal-Facebook-User.
In sozialen Netzwerken gibt es ja große Unterschiede, was die Anzahl von Freunden und Followern angeht. Also inwiefern beeinflussen soziale Netzwerke eigentlich unser Verständnis von persönlichen Beziehungen?
Das wird sich langfristig zeigen. Also ich denke mal, wir werden nicht ersetzt werden. Wir können eigentlich bei jeder Art von medialer Neuerscheinung sehen, dass hier die Dinge zusätzlich betrieben werden. Das heißt also, wer sich auf Facebook findet, der hat meistens noch eine zusätzliche Ebene im Privaten, im Alltag. Das heißt also, wenn ich eine gute Freundschaft pflegen möchte via Facebook, wird mir das ganz, ganz langfristig nicht gelingen. Jedenfalls nicht ausschließlich via Facebook. Das heißt aber auch, dass ich beispielsweise Freunde, die weggezogen sind oder dergleichen, mit denen kann ich hier fortwährend Kontakt halten. Und insofern, wenn wir es so verstehen, ist das erstmal ein Wahnsinnsgewinn. Ich kann viele Menschen, die mir wichtig waren, weiterhin irgendwie erreichen. Selbst wenn ich sie mal ein paar Monate lang gar nicht anschreibe, kriege ich irgendwas von ihnen mit. Das ist nicht verkehrt. Das heißt aber auch, dass ich hier natürlich schauen muss, auf welche Art und Weise betrachte ich denn diese Freundschaft noch. Wenn es ein Aufrechterhalten von Kontakten ist, ist das völlig in Ordnung. Wenn ich hier natürlich sage, ich gehe statt auf eine Party auf Facebook und poste dann ein paar Sprüche, na, das wird nicht ganz so funktionieren. Das wird dann, glaube ich, der User auch irgendwann selbst merken.
Man hört ja oft Sätze wie, das ist wahr, das habe ich im Internet gelesen. Verändern denn soziale Netzwerke, wie wir Informationen bewerten? Und warum nehmen Menschen so oft ungeprüft Informationen aus dem Internet an?
Ja, ein schwieriges Thema. Also gehen wir mal so ein bisschen in die Basis der Medienpädagogik. Da gibt es einen ganz wichtigen Punkt, das ist die sogenannte Medienkritik. Und das so neu ist das eigentlich nicht. Dann können wir ganz weit in die Theorie zurückgehen, bis hin zum sogenannten Konstruktivismus. Das heißt also der Frage danach, wie eigne ich mir Wirklichkeit, wie eigne ich mir Wissen eigentlich an? Im Konstruktivismus unterscheiden wir hier zwischen Realität und Wirklichkeit. Das heißt, die Realität ist ist die physisch vorfindbare Welt und die Wirklichkeit ist der Teil der Welt, den ich mit meinen Sinnesorganen aufnehme. Und es gelingt mir nie ungefiltert. Das funktioniert nicht. Das heißt, selbst die Sachen, die wir unmittelbar wahrnehmen, also die Sachen, bei denen wir präsent sind, laufen durch unsere Sinnesorgane. Und das heißt aber auch, dass mein Gehirn als sinnesverarbeitendes Organ hier letzten Endes bestimmt, wie ich etwas filtere, wie ich etwas aufnehme. Und wenn wir jetzt natürlich davon dazwischen noch ein Medium schalten, dann heißt das letzten Endes, dass bestimmte Aspekte der Welt, an denen ich nicht unmittelbar teilgenommen habe, hier letzten Endes Bestandteil meines Alltags werden. Das war schon immer so. Das heißt, wir wissen, irgendwo in der Welt passiert etwas, beispielsweise, keine Ahnung, gibt es einen Krieg oder heiratet ein Königspaar oder was auch immer. Ich war nicht dabei, ich weiß es aber durch eben die Medienberichterstattung. Jetzt wird es ein bisschen risikoreich, nämlich wie bewerten wir das Ganze? Ist das jetzt alles so wahr und halten wir uns mit Details auf oder nehmen wir alleine das Faktum? Wenn ich höre, was weiß ich, da hat jemand geheiratet, dann muss ich zunächst mal glauben, okay, das stimmt. Wenn ich natürlich aber dann Details mitbekomme, und das haben wir in den letzten Jahrzehnten ja auch reichlich gehört, das gibt es Massenvernichtungswaffen im Irak. Und aufgrund dieser Behauptung entsteht dann plötzlich ein Krieg und dieser Krieg stellt sich nachher dann als falsche Begründung heraus. Dann sind das enorme Probleme. Und dann haben wir es natürlich hier mit einer Berichterstattung zu tun, die vielleicht bewusst, wahrscheinlich bewusst erfolgt und in die Irre führt. Tja, da brauchen wir jetzt den medienkompetenten Nutzer, der halt eben für sich versucht, verschiedenste Medien zu konsumieren, verschiedenste Blickwinkel einzunehmen und aus der Summe dieser Bestandteile eine Wirklichkeit zu generieren. Das Ganze sollte aber im Idealfall dialogisch verfahren. Das heißt also, ich muss mich austauschen mit anderen Menschen, die über denselben Punkt sich mit demselben Punkt beschäftigt haben und vielleicht dann irgendwann mal auch zu einer Erkenntnis gekommen sind. Und bedauerlicherweise passiert eben dieses Dialogische derzeit durch 160 Zeichennachrichten, durch Kurztextformen, durch Facebook. So ist kein wirklicher Dialog möglich. Das ist ein riesengroßes Problem und wir merken es auch an der aktuellen politischen Lage in Deutschland, dass man sich hier sehr, sehr gerne gegenseitig an den Hals springt, mit verkürzten Ansichten versucht zu unterhalten und das ist eigentlich von vornherein auf Konfrontation gebürstet. Da müssen wir ganz weit zurückgehen in die Kommunikationstheorien von Watzlawick und Schulz von Thun und uns anschauen, wie redet man eigentlich miteinander, wie hört man miteinander zu, wie informiert man sich und dann kann ich versuchen, aus den Impulsen eine Wahrheit zu generieren. Solange mir das nicht gelingt, ich in einen vernünftigen Dialog zu treten, so lange empfehle ich, jede Wahrheit, die mir medial vermittelt wird, ähnlich aufzufassen wie die eines Märchens. Das heißt also, das Märchen erzählt mir zwar etwas, aber diese Botschaft selbst darf ich so nicht eins zu eins nehmen. Ich sollte nicht anfangen, Brotkrumen im Wald zu verstreuen, sondern ich sollte mir vielleicht Gedanken darüber machen, was ist der Hintergrund, die Hintergrundaussage des Ganzen. Das heißt also im Märchen ganz oft, wie bestehe ich, wie kann ich mich orientieren, wie kann ich ein Hindernis überwinden, etc. Dass das natürlich bei Tagesthemen und sonst irgendwas sehr schwer wird, ist gar keine Frage. Aber gerade dann, wenn ich sowas auf dieser Ebene wahrnehme, stelle ich mir vielleicht schon die Frage, warum haben wir da eine Berichterstattung, die so stark westlich geprägt ist, dass sogar der Programmbeirat von ARD und ZDF irgendwann mal seine eigenen Redakteure ermahnt und etwas mehr Sachlichkeit aufruft. Das sind schon sehr interessante Prozesse. Was wir auf gar keinen Fall tun sollten, ist hier plötzlich nach Lügenpresse brüllen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also die beiden Begriffe Medienkritik und Lügenpresse haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Eine vernünftige Kritik, auch im Sinne von hinterfragen, sich damit beschäftigen, ist immer wichtig, sollten wir immer tun. Wir sollten verschiedene Standpunkte einnehmen. Wir sind manchmal auch die Verschwörungstheoretiker gar nicht so unlieb, weil sie vielleicht dazu animieren, sich neue Gedanken zu machen, aber natürlich dann auf seiner Meinung zu beharren, sich gar kein Argument mehr gegenüber aufzuschließen und dann auch zu sagen, die sind alle gekauft. Das ist dann doch so ein bisschen sehr absurd und führt überhaupt nicht weiter.
Soziale Netzwerke können ja eine immense gesellschaftliche Kraft in Gang setzen. Zum Beispiel, wenn man mal zum arabischen Frühling schaut, da sieht man ja, wie Proteste organisiert oder sogar Regierungen beeinflusst worden sind, mit Hilfe von Twitter, Facebook und Co. Wie schätzt du jetzt den Einfluss der sozialen Netzwerke direkt in das politische Geschehen hier in Deutschland ein?
Also wir sind gerade erst dabei, quasi das zu spüren, dann auch damit umzugehen. Es gibt immer drei Grundprozesse jedes Mediums oder jeder Anerkennung eines Mediums. Und das erste ist die Ablehnung, dann haben wir die Instrumentalisierung und dann kommt irgendwann mal der angemessene Umgang damit. Und eigentlich befinden wir uns jetzt gerade so, was das Internet angeht, auf der Zwischenstufe zwischen 1 und 2. Also wir haben so die Ablehnung gerade ein bisschen überwunden und das ist aber auch noch nicht überall der Fall und kommen jetzt schon ein bisschen in die Instrumentalisierung. Das bezieht sich sowohl auf Computerspiele als auch auf das Internet im weitesten Sinne, beziehungsweise soziale Medien. Und übrigens sind auch diese sozialen Medien immer einem Veränderungsprozess unterworfen. Das heißt also, wir können danach fragen, was macht eigentlich der User mit diesem Medium, was für ein neues Bedürfnis entsteht daraus? Also wenn wir uns anschauen, wie das früher war, beispielsweise Partizipation ist ja nichts Neues. Ne? Wir sitzen hier am Radio und Hörerbeteiligung war schon immer möglich. Insofern, ja, ein bisschen komplizierter, gar keine Frage. Aber wir können uns natürlich die Frage stellen, was dieses lineare Medium, wie beispielsweise das Radio, wir senden oder ihr sendet und die Hörer hören zu, für Defizite hatte, nämlich die nicht teilzuhaben oder nur sehr schwierig teilzuhaben. Und genau in diese Lücke stößt jetzt das Internet und die Leute haben eigentlich immer nur ein Grundbedürfnis. Und dieses Grundbedürfnis bezieht sich ganz allgemein, das meine ich jetzt auf einer ganz abstrakten Ebene, auf Wirksamkeit. Wir alle wollen uns irgendwie als wirksam empfinden, wir alle wollen teilhaben, wollen an den kleinen Rädchen unseres Lebens, wenn man so möchte, mitdrehen, mitschrauben und wollen unsere Umwelt beeinflussen. Das merken wir an Details. Wenn wir in Urlaub fahren und eine bestimmte Sprache dort nicht sprechen, empfinden wir uns entsprechend ohnmächtig. Und umso mehr ich quasi meinen eigenen Sozialraum schaffe, den vielleicht sogar selbst gestalte, sowohl optisch als auch vielleicht sogar sprachlich, indem ich Jugendsprache beispielsweise anwende und dann halt eben andere Leute ausschließe, umso mehr erscheint mir dieser Raum als attraktiv, umso mehr bin ich hier in diesem Raum wirksam. Nun ist das Internet sicherlich und in sozialen Medien ein Raum, in dem ich wirksam sein kann, zumindest fühle ich mich hier wirksam, in dem ich meine Meinung einbringen kann, ganz unabhängig davon, wer sie eigentlich hört oder wahrnimmt. Und da müssen wir natürlich sagen, okay, der Gefällt-mir-Button beispielsweise auf Facebook ist so ein bisschen wie der Applaus auf einer Theaterbühne. Und deswegen gieren die Leute vielleicht auch so ein bisschen nach diesem Applaus, nach diesem Likes, damit sie sagen, okay, ich werde wahrgenommen, ich existiere, wenn man so möchte. Dass das natürlich noch nicht automatisch zu einer gesellschaftlichen Veränderung führt, es steht auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt also, hier braucht es dann schon mehr als den einzelnen User, der etwas bewegt, sondern hier brauchen wir eine Art von Kollektiv, das an einem Strang zieht. Und dann aber wiederum, ein Kollektiv funktioniert nur, wenn halt eben Kommunikation betrieben wird, intensive Kommunikation betrieben wird. Sonst geht das Ganze ein bisschen wahllos auf dieser sehr, sehr niedrigschwelligen Meinungsebene einher, ohne sich darüber wirklich intensiv auszutauschen. Und dann wird es aber auch ein bisschen schwierig. Auf diese Art und Weise lässt sich ziemlich viel, ich sage jetzt mal, das ganz böse wird, auf dieser Ebene lässt sich ziemlich viel zerstören, lässt sich Kritik anwenden. Das ist richtig. Und insofern ist ein, wie auch immer, geartetes, oder in Gleichgewicht geratenes Regime auch schön, dass man es dort kritisieren kann. Das geht mit verschiedenen Mitteln. Man kann auch mit Humor sehr schön kritisieren. Das heißt, Kritik dort anzuwenden, auf Missstände aufzumachen, geht super. Etwas aufzubauen auf dieser Ebene, das ist schon viel, viel anstrengender. Da brauche ich nämlich eine Idee, da brauche ich Konzepte, die muss ich alles austauschen, etc. Na, das ist nicht so einfach. Und um hier zu sagen, wie sieht es jetzt in Deutschland konkret aus, oder wo führt das hin? Naja, machen wir zum wieder erstmal eine Bestandsaufnahme. Wo führt das hin zur Zeit? Warum haben wir das Ganze derzeit? Merkt man natürlich, okay, das Bedürfnis derzeit, sich eben wirksam zu empfinden, scheint in Deutschland sehr, sehr hoch zu sein. Das merken wir an ganz vielen verschiedenen Aspekten. Warum haben wir denn so viel Kabarett, so viel Comedy? Weil dieser Comedy auch auf Probleme, Missstände hinweist. Warum ist denn Facebook und Co. auch in Deutschland so erfolgreich? Naja, weil die Leute hier sich wirksam fühlen können. Warum fühlen sie das denn eigentlich nicht im Alltag? Das ist schon eine interessante Frage. Warum gehen so wenig Leute zur Wahl? Obwohl sie dort wirklich die Möglichkeit hätten, etwas zu beeinflussen, etwas mitzugeben. Naja, vielleicht, weil man ihnen nicht das Gefühl gibt, dass ihre Stimme an dieser Stelle wirklich zählt. Dann geben sie ihre Stimme lieber bei Facebook ab. Das ist schon sehr, sehr eigenartig. Das heißt, wir müssen irgendwie es schaffen, den Menschen im Alltag mehr tatsächliche, unmittelbare Wirksamkeit zu geben, ihnen mehr Gefühl, auch ganz bezogen auf ihr kleines privates Leben, zu sagen, okay, du kannst gestalten, du kannst etwas tun, um dich selbst glücklich zu machen. Wenn sie das haben, brauchen sie eben nicht diese abstrakte, eigenartige Form des Internets, um hier zu partizipieren. Das heißt natürlich nicht, dass ich an dieser Stelle Facebook kritisiere. Ich halte es bloß, was die politischen Maßnahmen angeht, für derzeit noch sehr jung und ehrlich gesagt auch sehr unausgereift. Und zwar auf allen möglichen Ebenen. Wir erleben derzeit an der jungen politischen Landschaft in Deutschland, dass das Felder sind, die ja, also mit Tiefe hat das nicht viel zu tun. Hier werden Ängste bedient, hier wird auf Missstände zwar aufmerksam gemacht, aber konstruktive Vorschläge dafür gibt es eigentlich nicht. Hier werden Leute gefangen, muss man ganz ehrlich sagen, die sich gerne auskotzen wollen. Machen wir es mal ganz direkt. Ja? Da braucht es dann schon wesentlich mehr als einfach nur das. Wie kriegt man das hin? Ich habe keine Ahnung. Da braucht man, glaube ich, wahnsinnig viel. Nur Maßnahmen, nur sozialarbeiterische, kulturelle Maßnahmen scheinen da nicht viel zu nützen. Hier braucht es tatsächlich das Gefühl, ich kann etwas für mich selbst tun. Und wenn Frau Merkel sich nach Herrn LeFloid einlädt und ihn quasi am Interview zur Verfügung stellt, dann ist auch das eine Instrumentalisierung. Denn es war nicht zu verkennen, dass sie mit diesem cleveren Coup ziemlich geschickt sich quasi den jungen Medien öffnen wollte, nachdem sie diesen Pröller mit dem Neuland gebracht hat. Hat sie hier sich ja doch relativ geschickt wieder ins Spiel gebracht. Aber sind wir ganz ehrlich, sie hat ihn ausgenutzt. Und der junge Mann ist zwar cool und ich mag ihn sehr, aber er ist kein professioneller Journalist und er konnte dem auch nicht standhalten. Dafür ist Frau Merkel viel zu fit, um sich da irgendwie austricksen zu lassen. Innovativ war das nicht. Aber es war eine gute Idee. Aber wir merken natürlich, hier brauchen wir noch viel, viel Auseinandersetzung, um mit diesem Medium dann halt eben so umzugehen, dass es den einzelnen Bedürfnissen gerecht wird.
Man hört ja auch immer wieder, dass Terrororganisationen wie zum Beispiel der IS die sozialen Netzwerke ausnutzen. Wieso ist das gerade für solche Terrororganisationen so attraktiv?
Naja, was heißt ausnutzen? Also das Internet ist wie jedes andere Medium auch ein Spiegel der Gesellschaft und dieses Medium wird sich einfach zunutze gemacht. Also das ist nichts Neues. Das war schon immer so, dass man auf das aufspringt, was möglichst wenig kontrolliert ist. Was Darknet, ja na klar, auch hier haben wir natürlich es mit einer Dynamik zu tun, die aus einem gewissen Grund entspringt, nämlich der, dass das Internet früher einmal ein Piratenraum war, wenn man so wollte. Ein regelfreier Raum, fast regelfreier Raum, bei dem man machen konnte, was man wollte, insbesondere auch seine eigenen Regeln machen konnte. Nun haben wir es mit dem Internet zu tun, das deutlich gesellschaftlich deutlich gefestigter ist, das aber auch durch Staatsorgane, durch Gesetze etc. wiederum ein bisschen eingeschränkt wird. Und dann zu sagen, okay, hier gehe ich raus aus diesem Raum und suche mir einen anderen Regelraum, das ist eine ganz normale Dynamik, das ist diese Nostalgie, die mit rumgegangen ist. Und das erhofft sich jetzt selbstverständlich auch derjenige, der da für sich seinen ganz persönlichen Nutzen rausziehen möchte. Und schauen wir uns die IS-Leute an, die Produktionen sind hochprofessionell, das muss man einfach so sagen. Und dass hier dann natürlich danach geschaut wird, wie erreiche ich meine Zielgruppe auf eine Art und Weise, die sie auch wirklich packt, das machen die schon sehr geschickt. Dass man natürlich dann vorsichtig sein muss, auch im Sinne des Jugendmedienschutzes sagen muss, Achtung, das sollte so nicht unkommentiert rausgegeben werden. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich bin dafür, das einzuschränken. Ich bin dafür, den IS quasi auch an dieser Stelle das Wasser abzugraben. Aber so einfach ist es nicht. Wenn ich nur sage, ich möchte das nicht, heißt das gar nichts, sondern wir müssen hier damit umgehen lernen, dass, wie schon bei im Buch, Leute ihre Meinung aufschreiben und dieses Instrument für sich verwenden, um ihre Lehre weiterzutragen. Ob das damals die Kirche war oder die Inquisition oder keine Ahnung was und heute halt eben bestimmte sogenannte Terrorinstitutionen. Tja, wir brauchen einfach das, was früher mal Demokratie war, ja? Nämlich das Umgehen mit verschiedenen Meinungen. Und dann muss ich mit dieser Meinung auch insofern leben können, dass ich sie einfach akzeptiere, aber dann halt eben entsprechend, ich will jetzt nicht sagen lächerlich mache, ein bisschen zur Seite stelle und sage, Leute, das ist ja wohl nicht euer Ernst. Wie intensiv möchte ich mich mit dieser Meinung denn beschäftigen? Ja, spätestens wenn es natürlich in einen Krieg mündet, muss ich mich damit beschäftigen. Und ansonsten kann ich dieser Lehre, wie sie denn da heißt, denn selbst der Islam predigt ja, dass das quasi nichts mit dem Islam zu tun hat, was da praktiziert wird. Da müssen wir schon sagen, auch ein bisschen, ja, es ist schwierig, zur Ruhe aufzurufen in diesem Moment, aber ein bisschen Sachlichkeit, ein bisschen Langsamkeit in die Dinge reinbringen, wäre vielleicht nicht verkehrt.
Gut, dann bedanken wir uns erstmal soweit für das Gespräch zum Thema soziale Medien und ihre Auswirkungen auf Macht und Gesellschaft. Vielen Dank, Martin Geißler.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal dann vielleicht.
So machen wir das. Tschüss.